Ich habe mich von zwei Versen aus dem Johannesevangelium leiten lassen und inspirieren lassen. Euer Herz erschrecke nicht, sagt Jesus. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Und der andere, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Sie stehen in Kapitel 14 am Anfang der Abschiedsreden von Jesus. In Kapitel 12 wird beschrieben, wie er mit den Jüngern in Jerusalem einzieht und im Kapitel 13 dann eine Zeitangabe, es ist kurz vor dem Passafest. Ich habe den Eindruck, die beiden Verse stammen aus einem seelsorglichen Gespräch zwischen Jesus und den Jüngern. Jesus kümmert sich um die Herzen der Jünger, er ermutigt sie, im Glauben an Gott festzuhalten, trotz bevorstehender Schwierigkeiten, und er will ihnen die Augen öffnen. Er kennt den Unterschied, was die Welt gibt und das, was ich euch gebe. Bleibt unerschrocken und glaubt weiter. Jesus hat diese Worte zu den Jüngern gesagt in einer bestimmten Situation hinein. Trotzdem möchte ich die beiden Verse jetzt in unser Leben übertragen. Sie scheinen mir so etwas wie ein Universalschlüssel zu sein, den man am besten immer bei sich hat. Zuerst wollen wir uns Gedanken machen zum Thema Jesus, der Seelsorger unserer Herzen oder meines Herzens. Dann, wie wichtig es ist, ein ungeteiltes Herz zu haben. Und danach betrachten wir den Unterschied zwischen Unfrieden im Herzen und Frieden im Herzen. In Johannes 14 muss Jesus seine Jünger darauf vorbereiten, dass seine Mission hier auf Erden zu Ende geht. Er hat die schwierige Aufgabe, ihnen zu sagen, dass er in den nächsten Tagen als Gefangener gefoltert und getötet wird. Es werden die dunkelsten Stunden im Leben von ihm und den Jüngern kommen. Also nimmt er sie zur Seite und sagt ihnen ganz offen, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Ich gehe nun zurück zu meinem Vater und werde für euch dort eine Wohnstätte vorbereiten. Wie sollen die Jünger jetzt diese Ankündigung verkraften? Es wird ganz heftige Trennungsschmerzen geben. Nach 3 sehr intensiven Jahren, wo sie Tag und Nacht beieinander waren, kommt es jetzt zum unerwarteten Bruch. Obwohl Jesus alles vorausgesagt hatte, werden die Jünger dann doch eine sehr große Krise durchmachen. Wenn ich die Abschiedsreden von Jesus durchlese, kommen mir 2 Gedanken. Einerseits, Jesus ist ein guter Seelsorger der Jünger. Er bereitet sie sorgfältig auf die kommende Zeit vor, wo sie getrennt sein werden. Es wird wehtun. Und andererseits, Jesus, mein Seelsorger. Wenn ich in Umbrüchen drin bin, wenn ich mich nach seiner Nähe sehne, wenn ich seine Wiederkunft erwarte oder Heimweh habe nach meinem Vater und ihm im Himmel. Eigentlich dieselben Themen, einfach damals bei den Jüngern, heute bei mir. Wenn wir das hohepriesterliche Gebet in Kapitel 17 lesen, merken wir das ganz deutlich. Er betet für die Jünger und alle, die durch sie zum Glauben kommen, bis heute. Also auch ein Gebet für dich und für mich. Nun, glaubst du folgende Aussage? Es ist Jesus wichtig, wie es mir darin geht, und er hilft mir in meinen persönlichen Herausforderungen. Wer das so sagen kann, erfüllt einige Bedingungen. Wir müssen eine lebendige Beziehung zu Jesus haben. Wir müssen unser Herz kennen und das ist gar nicht so einfach. Wer nimmt sich denn schon die Mühe, die Tiefen seines eigenen Herzens zu erforschen? Jeremia sagt, unser Herz ist trotzig und oft verzagt. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, sagt Gott. Umgekehrt erfordert diese Aussage auch, dass ich glaube, dass Jesus mein Herz kennt und erforschen kann, dass er alle meine Gedanken, die ich in meinem Herzen habe, kennt und lesen kann und dass er mich wirklich hört, wenn ich bete, auch wenn ich leise, still im Herzen bete. Die Jünger durchlebten damals eine riesige Krise. Und wir? Auch wir werden Ähnliches erleben oder haben bereits Ähnliches erlebt. Auch uns steht einmal der Tod bevor. Wir werden von allen unseren Angehörigen getrennt und müssen sterben. Außer die Entrückung kommt vorher. Und sterben tut man ja nicht einfach so. Für viele geht eine sehr schwierige Krankheitszeit voraus. Und was ist nun die Botschaft von Jesus an uns? Er sagt einfach, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Er sagt, ich bin wie eine Brücke. Ich bin vor dir hinüber zum Vater gegangen und du wirst dann ebenso zu uns kommen. Das heißt, mein Herz braucht sich nicht zu fürchten. Jesus gibt keine langen Erklärungen. Er sagt nur kurz und klar, glaubt an Gott und glaubt an mich. Oder anders gesagt, ihr wisst den Weg. Also mach nichts anderes, als was du bis anhin auch gemacht hast. Glauben, glauben und immer weiter glauben. Rechne kurz nach, wie lange bist du mit Jesus schon unterwegs? Ich denke, viele von uns mehr als das halbe Leben. Und was haben wir nicht schon alles erlebt mit ihm? Und jetzt kommt eine Prüfung, eine Krise. Und da wollen wir verzweifeln oder gar an Gott zweifeln? Nein, bleib dran, auch wenn du erschrickst. Glaube weiter. Jesus ist unser Seelsorger, er ist da. Gut, aber wie machen wir das? Einfach im Glauben fest bleiben. Da würde mich jetzt deine Antwort interessieren. Wie machen wir das? Im Glauben fest bleiben. Ich bin für mich zum Schluss gekommen, ich muss ganz nah bei Jesus sein und bleiben. Es geht nicht anders. Warum soll mein Herz erschrecken, wenn ich mich vor etwas fürchte? Es können Sorgen sein oder Befürchtungen. Das macht mich unruhig. Wann verliere ich den Frieden in mir? Wenn ich mein Herz nicht bewahre. Es können belastende Dinge sein. Das zieht mich nach unten. Es können auch Versuchungen sein, denen ich nicht widerstehen kann. Das beschämt mich. Oder Verfehlungen, das trennt mich von Gott. Kurz gesagt, es gelingt nur, wenn mein Herz ungeteilt bei Jesus ist. Da gibt es doch einen Vers, der das sehr schön zum Ausdruck bringt. Die Augen des Herrn blicken über die ganze Erde, damit er denen beistehen kann, die ihm mit ungeteiltem Herzen vertrauen. Es ist einer meiner Lieblingsverse. Ich weiß nicht warum, aber da wird eine Beziehung angesprochen zwischen meinem Herzen und der Aufmerksamkeit Gottes. Das ist ganz speziell. Vor einiger Zeit habe ich mit diesem Vers Folgendes erlebt. Ich saß abends noch am Schreibtisch, suchte nach irgendeinem Brief in einem Stapel Papier. Da kam mir ein Zettel in die Hände, den ich irgendwann mal ausgeschnitten habe. Darauf ein Zitat von Martin Luther. Da stand, am Schluss des Tages, nimm noch einen Vers aus der Bibel mit in die Nacht. Denke an ihn beim Einschlafen oder nachts, wenn du wach liegst, statt sich Sorgen zu machen. Und am Morgen wird das Wort Gottes bereits Früchte tragen. Gute Idee, mache ich doch gleich. Aber es war schon spät, welcher Vers soll ich nehmen? Ich nehme den da, aus 2. Chronik 16. Dann liege ich also im Bett und denke über den Vers nach und dann möchte ich am liebsten mit Jesus darüber reden. Und dann kommt wieder die alte, schwierige Frage hoch. Ja, wenn ich still im Herzen mit Jesus reden will, hört er mich dann? Was denkst du? Hört er dich, wenn du gar nichts sagst? Ich sage, Jesus, wie ist das eigentlich? Hörst du mich jetzt? Ich überlege, wenn ich mit dem Auto etwas schneller fahre als erlaubt, sieht das Gott? Dann sage ich ja auch nichts. Ja, du bist ein Gott, der mich sieht, das muss so sein. Und dann kommt mir noch in den Sinn, dass im Neuen Testament an verschiedenen Stellen steht, als Jesus ihre Gedanken sah. Also ich glaube das, er weiß, was ich denke. Dann denke ich wieder an den schönen Vers und da kommt mir plötzlich ein Bild vor meine inneren Augen. Ein See, ein großer See in der Nacht. Am Ufer kann man in der Entfernung noch Lichter sehen und auch auf dem See gibt es Lichter. Das sind auch Boote, die unterwegs sind und vielleicht in den Hafen fahren. Und ich habe den Eindruck, Jesus will mir jetzt etwas sagen. Siehst du, so findet Gott die, welche ungeteilten Herzens mit ihm unterwegs sind. Sie leuchten auf und sind schon von Weitem zu sehen. Wenn du nachts betest, so merke ich sofort, wo du bist und was du sagst. Ich bin wieder hellwach und freue mich an Martin Luther, der hat mir da etwas richtig Gutes beigebracht. Nimm am Abend einen Vers mit ins Bett und bewege ihn. Er wird über Nacht Früchte tragen. Und am anderen Morgen denke ich immer noch an dieses schöne Bild mit den Lichtern auf dem See und an meinen Lieblingsvers. Es fühlt sich an wie ein kleiner Schatz vom Himmel. Ich habe eingangs erklärt, dass dieser Vers für mich ein Schlüsselvers ist. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Und warum ein Schlüsselvers? Weil er drei wichtige Dinge beinhaltet. Es geht um mein Herz, mein Innerstes, der Ort meines Glaubens, da wohnt Jesus durch den Heiligen Geist. Da finde ich den Draht zum Vater im Himmel. Zweitens geht es um den Frieden im Herzen, eine äußerst kostbare Gabe des Heiligen Geistes. Er ist wie ein Kompass, der mir jederzeit anzeigt, ob ich auf gutem Weg bin oder nicht. Und drittens geht es um die Einflüsse der Welt, die Gefahr, dass mich die Nöte und Krisen der Welt zu sehr erschrecken und die Gefahr, dass ich auf die Versuchungen des Bösen hereinfalle. Schauen wir diesen Kompass genauer an. Wie reagiert er bei Unfrieden im Herzen? Und zum Schluss dann, wie schön ist ein Leben mit Frieden im Herzen? Wie kommt Unfrieden in mein Herz? Mein Friede wird vielleicht durch äußere Einflüsse gestört, ohne dass ich das will. Das können zum Beispiel Mitmenschen sein, die schwierig sind oder schwierig tun. Aber Paulus sagt, wenn immer möglich, habt Frieden mit jedermann. Unfrieden oder vielmehr Angst kann sich auch in meinem Herzen breit machen, wenn ich täglich in den Medien alles Mögliche anschaue, was da draußen in der Welt schiefläuft. Typischerweise die aktuellen Kriege und Krisen. Ich glaube nicht, dass wir vor diesen Dingen die Augen verschließen oder das alles verdrängen sollten, aber wir müssen lernen, wie viel wir davon unserem Herzen zumuten wollen. Was ist denn wichtiger, den Frieden in meinem Herzen bewahren oder immer zu wissen, wann wieder wo geschossen wurde? Frieden zu haben ist ein hohes Gut, eine köstliche Gabe des Heiligen Geistes. Frage dein Herz, ob es noch weiß oder ob es weiß, wie das ist, einen ganzen Tag in Ruhe und Frieden zu sein. Während wir durch äußere Einflüsse passiv den Frieden verlieren können, gibt es auch das andere. Wir lassen uns aktiv in Dinge ein, die den Frieden garantiert aus dem Herzen jagen. Zum Beispiel, wenn ich bewusst Sünde toleriere oder wenn ich Bitterkeit im Herzen zulasse, Eifersucht, Neid, Hass, Streit. Denke für dich nach, welche sind deine Feinde des Friedens? Es gibt kleine und es gibt große Feinde des Friedens. Als Beispiel möchte ich heute einen typischen Feind des Friedens nennen, über den man nur ungern am Sonntagmorgen predigt, der aber für viele ein Thema ist. Pornografie. Ein großer Feind des Friedens. Ein Thema, das mehrheitlich die Männer betrifft, ja, aber nicht nur. Frauen werden vielleicht eher von einschlägigen Romanen eingenommen und sie verlieren sich in Wunschdenken und Traumwelten. Natürlich kann es auch etwas anderes sein. Ich glaube, Gott zeigt es uns schon, was uns den Frieden raubt, wenn wir es wissen wollen. Ich meine, was Pornografie mit dem Kopf macht, ist relativ gut erforscht. Es macht zum Beispiel süchtig. Meine Frage heute Morgen ist aber, was macht Pornografie mit dem Herzen? So viel vorweg. Zuerst geht der Friede verloren. Dann zieht sich der Heilige Geist immer mehr zurück. Und irgendwann gerät auch mein Glaube ins Wanken, weil das nicht zusammengeht. Und im schlimmsten Fall gehen sogar Beziehungen in Brüche. Dazu gab es neulich im Ethos ein Interview und auch in der Hope Schweiz Zeitung ein eindrücklicher Erfahrungsbericht. Auf der Homepage von LiveNet, das haben wir ja am Dankesfest neulich unterstützt, kann man Folgendes lesen. Pornografie ist wie eine globale Pandemie. Sie wirkt wie eine Droge und gehört für viele Männer zum Alltag, auch für Christen. Das geht aus verschiedenen Umfragen hervor. In der Altersgruppe von 18 bis 30 schauen fast 40% täglich Pornoseiten im Internet an. 75% tun dies mindestens einmal im Monat. Fast jeder Dritte bekennt, pornosüchtig zu sein. Auch die meisten verheirateten Männer sind betroffen. Unter Christen, die sich als wiedergeboren bezeichnen, sind die Zahlen nur geringfügig niedriger. Pornokonsum ist eines der größten verschwiegenen Probleme in christlichen Gemeinden. Sie ist wie eine globale Pandemie und eine der größten Bedrohungen für Kinder, Ehen und Familien. Niemand ist immun. Pornografie macht süchtig, schadet Kindern und führt zu Scheidungen sowie zu Gewalt an Frauen. Das Durchschnittsalter, in dem Kinder erstmals mit Pornografie in Kontakt kommen, ist inzwischen auf 11 Jahre gesunken. Zahlen aus 2014, vielleicht ist es nicht besser geworden. Das ist sehr besorgniserregend und macht tief traurig. Ich meine, wenn wir nicht darüber reden, die Welt tut es schon. Und wie? Darum sollen wir mit unseren Kindern auch darüber reden. Aber das wird schwierig, wenn wir selber unfrei sind. Das wäre ja wie Verrat am Glauben. Also, sprecht zu Hause über dieses Thema. Bringt Licht in dieses dunkle Thema. Auch wenn viele der Meinung sind, ja, das ist die heutige Zeit, das macht ja jeder. Dem will ich entgegnen, was sagt unser Kompass im Herzen? Die zwei ertragen sich sicher nicht. Wir können nicht zwei Herren dienen, unmöglich. Darum sagt Jesus, ich gebe dir meinen Frieden. Die Welt gibt dir etwas anderes. Bitte wähle, aber bedenke, was du wählst. In den nächsten 5 Minuten machen wir einen Ausflug zu den Königen Israels. Es ist ein Versuch, die geistliche Dimension dieses Problems vor Augen zu führen. Wir werden sehen, wie Gott um das Herz seines Volkes besorgt ist. Dazu verwende ich diese Grafik, auf der alle Könige und Propheten im Alten Testament dargestellt sind. Sie war uns hilfreich, als wir während einigen Monaten in unserer Morgenandacht die Bücher der Könige und der Chronik durchlasen. Wer dieses Bild auch haben möchte, es ist hinten auf dem Predigtskript abgedruckt oder man kann es als PDF dann runterladen. Viele denken, Könige, Chronik, das ist trockene Materie. Aber ich habe eine interessante Feststellung gemacht. Wenn LiveNet von einer globalen Seuche spricht, so finden wir hier eine sehr ähnliche Situation. Beim Lesen sind uns immer wieder die gleichen Sätze am Anfang eines Kapitels aufgefallen, zum Beispiel König Manasse. Da steht, er regierte 55 Jahre in Jerusalem und tat, was dem Herrn missfiel. Er errichtete Altäre für Baal und stellte überall heilige Pfähle für die Göttin Aschera auf. Sogar im Tempel des Herrn stellte er einen Pfahl für Aschera auf. So forderte er den Zorn des Herrn heraus. Und beim nächsten König? Dasselbe. Er tat, was dem Herrn missfiel und errichtete Baal-Altäre und verehrte die Aschera-Bilder. Zwischendurch mal ein Lichtblick. Er tat, was dem Herrn gefiel und zerstörte die Altäre des Baals und der Aschera. Und so geht das durch die ganze Geschichte durch. Immer kommt dieses Thema am Anfang. Übrigens, der weise Salomo hat mit diesem Übel angefangen. Der hatte sage und schreibe 700 Frauen und noch 300 Nebenfrauen. Also das hätte ich ja sehen wollen, wenn der mit 700 Frauen und noch mehr Kindern am Mittagstisch sitzt und sich mit denen unterhält. Tat er wahrscheinlich nicht. Aber wozu brauchte er denn so viele Frauen? War er sexsüchtig? Wie auch immer, Tatsache ist, dass diese zum Teil ausländischen Frauen sein Herz verführten, sodass er anfing, deren Götterkult zu übernehmen. Und das vererbte er dann auf seine Nachkommen. Jetzt beachten wir mal die Könige in der Grafik, wie sie dargestellt sind. Zum Beispiel im Nordreich Israel. Von den 19 Königen sind alle schwarz dargestellt. Warum? Sie alle waren von der Volksseuche Baal und Aschera angesteckt. Aschera war eine Fruchtbarkeitsgöttin und Baal deren Sohn. Damit verbunden waren immer auch religiöse Rituale, sexuelle Handlungen und Tempelprostitution. Dann steht, und auch Juda tat, was dem Herrn missfiel. Und sie reizten ihn sehr mit ihren Sünden. Sie errichteten Steinmale und Aschera-Bilder auf allen hohen Hügeln. Es waren auch Tempelhurer im Lande und sie taten alle die Gräuel der Heiden, die der Herr vor Israel vertrieben hatte. Bei den 20 Königen im Südreich gibt es wenigstens 5 Weiße, die sich entschieden gegen den Götzenkult gestellt haben. Zum Beispiel der Josia. Von ihm heißt es, er ließ die Altäre für Baal abbrechen und das Bild der Aschera aus dem Hause des Herrn wegtragen. Er brach auch die Häuser, der Tempelhurer ab, die am Haus des Herrn waren, in denen die Frauen Gewänder für die Aschera machten. Das zeigt die tiefe Gespaltenheit des Volkes Gottes. Götzenrituale mit sexuellen Ausschweifungen, am liebsten gerade noch im Tempel des Herrn. Die Verehrung dieser Götter war über 300 Jahre die Volksseuche Nummer 1 in ganz Israel. Wie viele Propheten hat Gott zu seinem Volk geschickt, mit immer wieder derselben Botschaft: Hört auf damit. Es wird der Tag kommen, da ist meine Geduld zu Ende. Ich werde das ganze Land verwüsten und mein Volk umbringen oder es in die Verbannung schicken. Es scheint fast, als hätte Gott sein Volk verloren. Er sagt ihnen durch Jesaja: Sie ehren mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist ferne von mir. Da kommt eine tiefe Enttäuschung Gottes über sein Volk zum Ausdruck. Hesekiel war einer der letzten Propheten und er erklärt dem Volk noch einmal, was sie hätten tun sollen. Gott sprach damals: Ich werde sie in ein edles Land bringen, in dem Milch und Honig fließt. Und ich sprach auch zu ihnen: Ein jeder werfe weg die Gräuelbilder vor seinen Augen und macht euch nicht unrein mit diesen Götzen. Denn ich bin der Herr, euer Gott. Sie aber waren mir ungehorsam und keiner von ihnen warf die Gräuelbilder vor seinen Augen weg und sie verließen die Götzen nicht. Wenn ich diese Grafik über das Volk Israel ansehe und am Ende die Deportation und dass seither 10 Stämme verloren gegangen sind oder noch nicht gefunden wurden, so macht mich das sehr traurig. Und heute dieselbe Gefahr. Gottes Kinder haben Pornofilter vor ihren Augen und wollen nicht davon lassen. Und mir kommt wieder das Bild in den Sinn mit dem See und den Schiffen mit ihren Lichtern auf dem See. Ins Internet abtauchen würde ja dann bedeuten, Licht ausmachen und denken, Gott sieht mich nicht. Irrtum, wir haben letztes Jahr gelernt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und was mich am meisten beunruhigt, ist, wenn Gott damals das ganze Volk untergehen ließ, wird er das wieder machen? Wenn so viele Kinder diese Unreinheit in ihrem Herzen dulden? Sicher, wir leben im Neuen Testament. Wir haben die Vergebung. Aber doch nicht, dass wir immer wieder und wieder in dieselben Sünden fallen, sondern damit wir als erlöste Menschen leben. An dieser Stelle möchte ich dir ein Buch vorstellen. Ein Buch von Ulrich Eggers. Es heißt Ehrlich glauben, Untertitel Warum Christen so leicht lügen. Darin wird beschrieben, wie es dazu gekommen ist, dass wir Christen lieber hinter einer Fassade leben, als ehrlich zu sagen, wie es uns geht. Aber mit diesem Verhalten sind wir kein glaubhaftes Zeugnis. Gegen außen nicht und auch nicht für unsere Kinder, die uns zu Hause ganz nah erleben. Wieso sollte man uns helfen, wenn wir aus Angst oder Scham vorgeben, dass bei uns alles in Ordnung ist? Jesus hat uns erlöst zu echten, freien Menschen. Er ist die Wahrheit und seine Nachfolger sind dieser Wahrheit verpflichtet. Er hat mich mit diesem Buch angeleitet, ehrlich zu glauben und ehrlich zu leben. Ich bin ihm sehr dankbar für dieses Buch. Herr, wir brauchen deine Hilfe. Du hast doch gesagt, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Erfülle dein Wort mit Kraft. Wie kann ich ein reines Leben führen? Mein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Wie soll er da wohnen, wenn ich mich leichtfertig im Internet verführen lasse und danach mit einem schlechten Gewissen herumlaufe? Das hat nichts mit ehrlich Glauben zu tun. Auch wenn das angeblich alle machen, es bleibt trotzdem verkehrt. Internet und Handy sind für Christen eine sehr große Herausforderung. Frieden im Herzen hat einen großen Preis. Bin ich bereit, ihn zu zahlen? Ich bin der Meinung, eine Predigt sollte immer auch einen praktischen Inhalt haben. Darum möchte ich folgenden Vorschlag machen. Wenn das dein Thema ist, fasse Mut, es gibt Hilfe. Du kannst nach der Predigt Wilf ansprechen oder auf mich zukommen und einfach sagen, ich möchte mal mit jemandem über dieses Thema reden. Und wenn du möchtest, machen wir wieder eine kleine Selbsthilfegruppe, wie vor einiger Zeit schon einmal. Wir beten füreinander, machen uns gegenseitig Mut, neue Wege in die Freiheit zu gehen. Jesus wartet auf diesen Moment. Es ist ihm sehr wichtig, wie es dir da drin im Herzen geht. Kommen wir noch einmal zurück zu den Geschichten der Könige von Israel. Wir sehen da ein grundsätzliches Problem. Sie vertrauten nicht von ganzem Herzen ihrem Gott, der sich ja immer wieder in großen Wundern zeigte und durch die Propheten zu ihnen sprach. Ich glaube, das kam so. Sie waren ungehorsam und Gott wollte sie strafen. Anstatt umzukehren, wandten sie sich von Gott ab und suchten sich Ersatz nach eigenem Gutdünken, Götzen zum Anfassen, die man sehen kann. Ihr Herz wollte sich lieber an den Opferritualen dieser fremden Götter erfreuen, als demütig sein vor ihrem Gott. Ich dachte immer bei diesen Geschichten da, ja, das ist doch völlig veraltet, Götzendienst. Das gibt es ja heute nicht mehr. Aber Achtung, was die da gemacht haben, finden wir in gleicher Weise heute wieder. Wir füllen unser Herz mit Vertrauen auf Geld, auf Versicherungen vielleicht, auf möglichst schöne Ferien oder Reichtum. Wir beten an, was wir haben. Oder wir füllen unsere Leere im Herzen mit stundenlangem Medienkonsum im Internet, mit Affären oder eben mit Pornografie. Wir beten an, was wir sehen. Auch wir heute sind versucht, unsere Bedürfnisse mit Ersatzgötzen zu befriedigen. Für mich sind diese Geschichten im Alten Testament zu einer sehr wichtigen Lektion geworden. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz. Jesus sagt, ich gebe dir meinen Frieden. Die Welt kann dir diesen Frieden nicht geben. Du brauchst dich nicht zu fürchten, dein Herz kann ruhig sein. In den Psalmen können wir lesen, wie David mit seinem eigenen Herzen gesprochen hat. Ich will es ihm gleich tun und sagen, mein Herz, wie geht es dir da drin? Sag mir, wenn du den Frieden verloren hast. Ich will mich hinsetzen und mir Zeit für dich nehmen. Wann ist der Friede weggegangen? Was habe ich denn gemacht? Ich will stille sein vor Gott, bis ich weiß, wo ich den Weg des Friedens verlassen habe. Ich will umkehren, damit dieser tiefe Frieden wieder in mir wohnen kann. Wer ihn kennengelernt hat, möchte nicht mehr ohne ihn leben. Ich will ganz neu lernen, unterwegs zu sein. Denn es heißt mehr als alles, was man sonst bewahrt. Behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Sag mal, ist das bei deinem Handy auch so? Wenn der Akku langsam leer ist, schaltet der Bildschirm in den Dunkelmodus. Dann weiß man, jetzt muss ich aufladen. Und mit unserem Herzen ist es ganz ähnlich. Wenn das Herz nicht mehr mitkommt und immer leerer wird, beginnt der Dunkelmodus. Es schreit nicht, es schmerzt nicht oder noch nicht. Und wir fahren einfach weiter in unserem Lebenstempo. Und gewöhnen uns sogar noch an diesen Dunkelmodus. Jesus sagt einfach, achte auf den Frieden und du weißt Bescheid. Apropos Handy, es ist viel zu oft ein direkter Konkurrent, in direkter Konkurrenz zu unserem Herzen. Wir sehen aufs Handy statt auf unser Herz. Wir kommunizieren mit dem Handy statt mit unserem Herz. Wir verbringen so viel Zeit am Handy, die dem Herzen fehlt. Und Jesus muss warten. Er sagt, ich gebe dir meinen Frieden. Die Welt gibt dir etwas anderes. Ich aber gebe dir meinen Frieden. Fassen wir zusammen. Jesus, mein Seelsorger, suche ich seine Hilfe, wenn es mir schlecht geht? Oder darf er mich auch korrigieren, wenn ich den Weg des Friedens verlasse oder verlassen habe? Gott steht denen bei, die ungeteilten Herzens auf ihn vertrauen. Lass dein Licht leuchten, wenn du unterwegs bist. Er kann dich sehen und will dir beistehen. Befriedige deine Bedürfnisse nicht mit Ersatzgötzen. Vertraue besser auf Jesus. Bei ihm ist die Fülle des Lebens. Und dann achte auf den Frieden in deinem Herzen. Er ist wie ein Kompass. Das braucht etwas Übung, ist aber gar nicht schwer. Damit kommen wir zu unserer Anbetungszeit.